Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren heutigen vierten Advent lesen wir miteinander 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 22. Apostel Paulus schreibt: Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Heiligen Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Johann Hinrich Wichern ist uns bekannt als der Erfinder des Adventskranzes. Ja, 1839 war er den ersten Adventskranz, damals noch mit an die 24 Kerzen oder 27 insgesamt, entwickelt hat. Er war vor allem aber auch der Gründer des Rauen Hauses in Hamburg, einer Anstalt zur Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder, wie das damals hieß. Einmal wollte Wichern seinen Jungs klar machen, was Glauben heißt. Er nahm ein großes Geldstück und hielt es dem Otto hin und sagte: Otto, da, nimm. Aber der Otto wollte nicht, er genierte sich. Neben dem Otto saß der Peter, war vielleicht auch der Freund des Otto, der griff herzhaft zu, nahm das Geld und gab es dem Otto. Warum hatte der Otto nicht zugegriffen? Der Otto hat wohl gedacht: Den Trick kenne ich. Wenn ich das Geldstück nehmen will, zieht der Pastor Wichern zurück und ich stehe als unverschämt und gierig da. Warum sollte der mir auch so viel Geld schenken? Kann ja gar nicht sein, meint er bestimmt nicht ernst. Vielen geht es mit den Verheißungen Gottes auch so. Die sagen: So gewaltige Verheißungen, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und viele, viele, viele andere Verheißungen, was da alles drinsteckt, das kann man doch nicht ernst nehmen, nicht in dieser Fülle, nicht in diesem Ausmaß, nicht wörtlich. Damit fällt man bestimmt auf die Nase, wenn man sich darauf einlässt. Wichern erzählt weiter: Am Abend kam der Otto, dem der Peter das große Geldstück gegeben hat. Er wollte Wichern das Geld zurückgeben. Es kam ihm zu viel vor. Aber Wichern sagte ihm: Lieber Otto, mach's mit dem Geld, wie du und ich es mit der Gnade Gottes machen sollen. Teils aus unter deine Brüder. Da ging der Otto und hat das Geldstück wohl in kleinere umgewechselt und seinen Freunden und Kumpels auch was abgegeben im Rauen Haus. Und dann gab es eine Riesenfreude, weil jeder was hatte. Liebe Geschwister, eine wahre Begebenheit, die uns zeigt, wie wir mit den Verheißungen Gottes recht umgehen. Dass wir mit beiden Händen und von ganzem Herzen fest zugreifen. Der Wahlspruch von Johann Hinrich Wichern war 1. Johannes 5, Vers 4: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und für den Glauben von Wichern wird das auch tatsächlich gegolten haben, denn sein Glaube hatte einen festen Grund: das Wort und die Verheißungen Gottes. Und genau um das geht's heute und deshalb ist das Thema unseres heutigen Sonntags der Predigt: der feste Grund unseres Glaubens. Der feste Grund unseres Glaubens. Paulus hatte vorgehabt, die Gemeinde in Korinth zu besuchen. Daraus war aber aus verschiedenen Gründen nichts geworden. Und deshalb sagten seine Kritiker in Korinth: Seht ihr, auf den Paulus kann man sich nicht verlassen, das Wort des Paulus ist so gut wie nichts wert. Über diesen Vorwurf schreibt der Paulus kurz in den Versen direkt davor. Und jetzt ist interessant, diesen Vorwurf weist der Paulus zurück mit dem Argument, damit setzt der Predigtext ein: Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Das ist ein interessantes Argument. Paulus begründet gar nicht, warum er seine Pläne nicht umsetzen konnte. Er nannte gar nicht die äußeren Gründe, die ihn gehindert haben, das zu tun, was er sich mal überlegt hatte. Er argumentiert ganz anders. Er sagt, ich gehöre zu Gott. Und Gottes Geist wirkt durch mich. Und deshalb ist Gott selbst der Bürge dafür, dass mein Reden an euch nicht zweideutig, sondern eindeutig ist. Gottes Wahrhaftigkeit wird zum Garanten für die Wahrhaftigkeit des Paulus. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen und dem Verhalten seiner Kinder. Christen sollen klar, eindeutig und verbindlich sein in Worten und Werken, weil auch Gott klar, eindeutig und verbindlich ist. Und damit ist Paulus dann schon beim großen Thema der Zuverlässigkeit Gottes in Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, war nicht Ja und Nein, sondern er ist Ja geworden. Jesus selber, in Person, ist das große, das klare, das unzweideutige Ja. Und zwar zu was? Paulus sagt weiter, Vers 20, denn alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Jesus ist das Ja Gottes auf seine Verheißungen. Wie viele Verheißungen sind in Jesus erfüllt? Alle. Erfüllt nicht in dem Sinn, dass sie schon in dieser Weltgeschichte geschehen wären, aber so, dass Gott sich zu ihnen stellt. Gibt es irgendeine Verheißung, die nicht in Jesus erfüllt wäre? Nein, nicht eine einzige. Jesus ist das absolute, das unwiderrufliche Ja Gottes zu allen Verheißungen. Und dieses Ja schließt das kleinste Nein und damit auch den kleinsten Zweifel wesensmäßig vollständig aus. Gott hat Israel und der Gemeinde Jesu eine Fülle an Verheißungen gegeben. Auf die will ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen. Aber sie alle, ausnahmslos alle, sind in Jesus Christus von Gott bestätigt. Sie alle sind von Gott ausdrücklich und unwiderruflich in Kraft gesetzt. Das ist die Grundlage, der feste Grund unseres Glaubens. Wir können uns auf sein Wort verlassen, ohne Wenn und Aber. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum kümmern sich heute viele christliche Kirchen und Gemeinden um alles Mögliche, bis hin zur Verschwisterung mit anderen Religionen, um die Säuberung von Stadtparks und was wir alles in unseren Tagen so miterleben, anstatt dass sie die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigen. Und ich habe festgestellt, es liegt daran, dass sie selbst ihres Glaubens und ihrer Botschaft ungewiss sind. Weil sie selber nicht mehr wissen, was sie glauben, wissen sie auch nicht mehr, was sie verkündigen sollen. Ihr Glaube und ihre Botschaft ist von Zweifeln geprägt. Ein trauriges Bild und Beispiel liefert dafür ganz neu die Württembergische Kirche. Sie hat am 28. Oktober diesen Jahres, also vor einigen Wochen, die Aktion gestartet, Ich glaub schon. Hier eines der offiziellen Plakate dieser Aktion. Man kann das Motto lesen oben links, für die, die sich alle Optionen offen halten. Man höre und staune. Ja, man kann nur den Kopf schütteln. Ich glaube schon. Für die, die sich alle Optionen offen halten. Auf der Internetseite der Landeskirche wird der Sinn dieser Aktion so vorgestellt. Ich wollte mich mal wirklich aus erster Hand direkt an der Quelle verbindlich offiziell informieren, was ist eigentlich beabsichtigt, was ist der Sinn des Mottos, nicht böswillige Missdeutungen, sondern das, was die Kirche selber offiziell auf ihrer Internetseite dazu zu sagen hat. Wir lesen, ich glaube schon, lässt vieles offen, denn es bleibt Raum für Zweifel und Suche, für Ungewissheit und Verständnis. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, achtet mal ganz genau auf die Formulierung. Es bleibt Raum für Zweifel und Suche, für Ungewissheit und Verständnis. Wenn ich sowas lese, da kriege ich schon einen Zorn. Als ob da, wo Gewissheit wäre, zwangsläufig kein Verständnis mehr vorhanden sein könnte. Das ist eine bitterböse Unterstellung jeder Glaubensgewissheit gegenüber. Zweifel und Ungewissheit werden zur Voraussetzung von Verständnis gemacht. Dann wäre Jesus der verständnisloseste Mensch gewesen, der je über diese Erde gegangen ist. Denn Jesus hat Gottes gewisses und zuverlässiges Wort verkündigt. Weiter heißt zu dieser Aktion, eine gewisse Doppeldeutigkeit ist in dieser umgangssprachlichen Aussage enthalten. Denn darin steckt einerseits durchaus, dass der Gefragte bereits einen Standpunkt hat, gleichzeitig aber auch das Bekenntnis, dass die letzte Gewissheit darüber fehlt. Man höre und staune wieder, das Bekenntnis, dass man keine Gewissheit hat. Eben im Sinne des Schwäbischen, ich glaube schon, das ist ein bewusster Anklang. Und es heißt weiter, damit ist die Bereitschaft vor Auseinandersetzung schon gegeben, die mit Verständnis, mit Vertrauen geführt wird und ohne Besserwisserei auskommt. Wieder haben wir den behaupteten Gegensatz von Gewissheit und Besserwisserei einerseits, also alle Glaubensgewissheit ist nur Besserwisserei, und Verständnis und Vertrauen andererseits. Wer also etwas weiß, in diesem konkreten Fall etwas über Gott, über sein Wort, über seine Verheißungen weiß, der ist schon allein deshalb verständnislos und nicht vertrauenswürdig. Und noch weiter, die Hintertür bleibt offen. Es könnte auch ein wenig anders sein. Also man hat eine Antwort gekriegt, die Hintertür bleibt aber offen. Es könnte auch anders sein. Die Antwort ist zugleich eine Einladung, gemeinsam weiter über die Frage zu sprechen, vielleicht gemeinsam noch eine bessere Antwort zu finden, diese vielleicht gemeinsam wieder in Frage zu stellen. Eine Einladung zur Begegnung, zur Auseinandersetzung, zur Kommunikation ohne Ende. Wörtliches Zitat. Versehen, an die Stelle der Verkündigung biblischer Wahrheiten tritt ein endloses Palaver von Leuten, die alle miteinander stolz darauf sind, nichts Gewisses zu wissen. Diese Botschaft der Ungewissheit kommt beim Adressaten durchaus an. Habe zu diesem Motto ein bisschen im Internet gestöbert unter dem Begriff Ich glaube schon und bin auch fündig geworden. Im Internet gibt es ja alles, etwas, zum Beispiel einen Atheismus-Blog. Da kommentieren dann bekennende Nichtgläubige ihre Fragen, ihre Gedanken, oder auch einen Blasphemie-Blog gibt es auch. Der setzt sich auch mit allen möglichen christlichen Themen auseinander. Natürlich in einer Weise meistens, dass er sich etwas lächerlich drüber macht. Da setzen sich also Leute mit dieser Aktion auseinander, die erklärtermaßen mit dem Glauben nichts am Hut haben. Aber das sind die eigentlichen Adressaten dieser Aktion, denn ein anderes offizielles Plakat, es ist ja für Skeptiker gedacht. Und es ist immer interessant, wie weit eine Aktion das erreicht, was sie erreichen soll, wenn man auf die Stimmen derer hört, die eigentlich erreicht werden sollen. Was kommt bei denen wirklich an? Und das ist schon interessant. Einer schreibt, wohlgemerkt einer von den Blasphemikern und Atheisten schreibt, bei dem Motto wird sich der alte Martin, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Luther, wohl im Grabe umdrehen. Bei dem Motto, ich glaube schon, wird sich der alte Martin, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Luther, wohl im Grabe umdrehen. Ich dachte, es ist schon interessant, dass Atheisten und Blasphemiker der heutigen lutherischen Kirche Luther vorhalten müssen und sagen, Leute, merkt ihr gar nicht, wie ihr euch meilenweit von eurem eigenen Reformator entfernt habt? Martin Luther stand doch nicht für Glaubenszweifel und Skepsis. Martin Luther stand für eine unerschütterliche Glaubensgewissheit. Deshalb gehe ich auf dieses ganze Thema ein. Das war sein Votum. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wenn er gezweifelt hätte, hätte er auch ganz anders gekonnt. Aber weil er nicht gezweifelt hat, deshalb konnte er nicht anders. Ihr wisst, wo er das gesagt hat? Da ging es um alles, da ging es um Kopf und Kragen. Das waren seine Abschlussworte auf dem Reichstag zu Worms. Zuvor hatte ihn der Papst, der Abgesandte des Papstes, aufgefordert, seine Schriften zu widerrufen. Aber Luther sagt, kann ich nicht, denn ich bin gewiss. Gottes Wort sagt's. Konzilien und Päpste können irren, Gottes Wort nicht. Luther sagt im Prinzip nicht so salopp, aber vom Inhalt her, auf euren ganzen kirchlichen Laden gebe ich nicht viel. Das Wort allein zählt. Und wenn ihr mich nicht vom Wort Gottes her, von der Heiligen Schrift her widerlegen könnt, dann werde ich nicht ein Jota widerrufen können. Aber nicht, weil ich so verstockt wäre, weil es einfach nicht geht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. In der Bindung an Christus und sein Wort gibt es keine andere Möglichkeit. Ich darf keinen Millimeter weichen. Dabei wusste Luther, dass diese Worte im Grunde sein Todesurteil bedeuten. Das würde sich die katholische Kirche nicht gefallen lassen. Den Hus hatten sie Jahre vorher auch verbrannt, obwohl sie ihm freies Geleit zugesichert hatten. Aber das war nichts wert. Aber Luther wusste auch, Gott hat mich hierher geführt. Wir kennen die andere Situation wenige Tage zuvor, als Luther nach Worms einreiste zum Reichstag. Da hat er vorher noch kurz angehalten. Oder ging es ihm beim Fahren vor Worms durch den Kopf, er kennt wahrscheinlich dieses Zitat auch, und er hat gesagt, und wenn so viel Teufel als Ziegeln auf den Dächern wären, so müsst ich doch hinein. Wenn in Worms Hunderttausende oder Millionen Dämonen und Teufel auf mich warten, auf mich stürzen, ich muss trotzdem hinein. Es ist der Weg des Herrn, da führt nichts drum herum. Das ist sein Auftrag und da wird er auch seine Hand über mich halten. Er ist treu und was er zu tun hat, das weiß er. Liebe Geschwister, diese Glaubensgewissheit eines Martin Luther ist schon was ganz anderes als ein ärmliches »Ich glaub schon«. Was nützt das so, ein »Ich glaub schon, ich glaub schon«? Prüfen wir es im Alltag, denken wir an den Hausbau, da braucht man einen Statiker, der berechnet, ob das Fundament und ob die Wände heben. Jetzt stellen wir uns vor, das Gutachten des Statikers heißt, ich glaube schon, dass es hebt. Und dann stellt ihr euch die genehmigende Baubehörde vor, ob die von diesem ich glaube schon des Statikers überzeugt sein wird. Ich glaube et. Kirche für Skeptiker will man sein. Aber Zweifler und Skeptiker spüren ganz genau, ob einer wirklich was zu sagen hat oder ob da einer nur rumsalbadert. So schreibt ein anderer auf diesem Blasphemie- oder Atheismus-Blog, ein ehrlicher Skeptiker dürfte seine gesunden Zweifel kaum gegen einen kränkelnden Glauben eintauschen. Der sagt, ich weiß, was ich an meinen Zweifeln habe. Die wissen ja selber nicht, was sie in ihrem Glauben haben. Ich werde doch nicht meine Zweifel gegen denen ihren schwachen Glauben eintauschen. Recht hat er, liebe Geschwister. Zweifel hat die Welt genug. Auf eine Kirche, die an ihrer eigenen Botschaft zweifelt, kann die Welt getrost verzichten. Ich muss wirklich ganz hart sagen, wenn sie nicht mehr zu sagen haben, dann sollen sie ihren Laden doch dicht machen und nicht den Leuten noch die Kirchensteuer aus der Tasche ziehen. Wir haben Glaubensgewissheit. Ich dachte nochmal bei der Vorbereitung auch, gerade wenn wir den Luther angucken, der hat Kopf und Kragen riskiert dafür, dass er da steht und wankt nicht und weicht nicht, nicht einen Millimeter. Aber da hält seine Hand über ihn. Er weiß nicht, ob er ein paar Tage später genauso nur noch ein Häufchen Asche ist wie vorher im Hus. Aber Gott hat das Werk der Reformation vor. Und er gebraucht Menschen. Und der Luther wird auf seinem Rückweg entführt, in einer Nacht- und Nebelaktion von Kurfürst Friedrich dem Weisen. Menschliche Werkzeuge, die Gott gebraucht. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich, wenn man so die Kirchengeschichte zurückguckt, wenn man die Reformationsgeschichte anguckt, es ist unglaublich, wie in den Plänen Gottes ein Steinchen messerscharf ins andere greift. Ein Mosaikteilchen haargenau zum anderen passt. Wir dürfen es doch in der Gemeinde sehen. Wir gehen durch mancherlei Krisen, aber wir sehen auch, wie der Herr für uns sorgt. Wie der Herr Stück um Stück passgenau, Tag für Tag, Woche für Woche, weiterführt, bewahrt und hilft. Wenn ich mein eigenes Leben zurückschaue, ich kann es wirklich bekennen und bezeugen, an allen wichtigen Lebensstationen, allen wichtigen Entscheidungen, Knotenpunkten, Kreuzungen, wo es um was Wesentliches ging, ich kann rückblickend immer sagen, man hat gesehen, wie der Herr punktgenau führt, wie der Herr alle Linien, alle Fäden in der Hand hat und exakt dafür Sorge trägt, dass nichts, aber auch gar nichts schief geht. Es geht schon durch Tiefen. Ihr habt ja mitgekriegt, auch als wir hierher gekommen sind, unser Haus in Neuwied verkaufen mussten, wir haben am Schluss unterm Strich durch Mindererlös und Zwischenfinanzierung runde 50.000 Euro in den Wind geschossen dabei, menschlich gesprochen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mit diesen Fakten umzugehen. Ich kann auf die 50.000 Euro gucken und sagen, die Verheißungen des Herrn sind nichts wert. Er hätte es doch verhindern können. Warum hat er es nicht verhindert? Und lass mich von diesen verlorenen 50.000 Euro in meinem Glauben lähmen und bremsen und bezweifle Gottes Liebe, Treue und Güte. Oder ich kann es ganz anders machen. Ich richte den Blick nicht auf die 50.000 Euro, die weg sind. Ich richte den Blick auf die Liebe und auf die Treue und auf die Verheißungen des Herrn. Und sagt, der Herr ist treu. Von den 50.000 Euro wird sich in der Ewigkeit erweisen, ist nicht ein einziger Cent wirklich verloren. Der Herr hat mit jedem was vor. Der Herr weiß ganz genau, was er tut, was er zulässt und wie er es hinausführt. Versteht ihr, das ist der Blickwinkel. Ich hatte vor einiger Zeit, mir war dieser Gedanke auch nochmal wichtig, einen Skeptiker, einen ehrlichen Skeptiker zum Gespräch, der immer wieder auch unsere Predigten im Internet anhört, und mal ein Gespräch mit mir gesucht hat, weil er auch von Zweifeln geplagt wird. Und ihm macht's Not, dass Menschen verloren gehen. Und da dachte ich, man kann zwei verschiedene Dinge gehen. Man kann drauf gucken, dass Menschen verloren gehen und sich von dieser Tatsache in seinem Glauben, in seinem Vertrauen auf den Herrn so lähmen lassen, dass man vollkommen blind und wahrnehmungsunfähig wird für die Liebe Gottes. Oder man kann aufs Kreuz von Golgatha, unter das Kreuz von Golgatha treten und kann auf die Liebe Gottes sehen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle Welt und auch ich gerettet wird und nicht verloren geht. Und dann kann ich von dieser Liebe Gottes, von dieser Treue überwältigt auch zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die verloren gehen. Aber weil nicht die Verlorenheit die Brille ist, durch die ich sehe, unter Hauptblickwinkel, sondern die Liebe Gottes. Deshalb weiß ich, auch das Gericht Gottes steht unter der Überschrift, er ist die Liebe und er ist die Treue und er ist die Gerechtigkeit. Und der Herr weiß es, wie er es am Schluss hinausführt. Aber so kann man nur sehen, so kann man nur denken, wenn man von der Zuverlässigkeit, von der Treue Gottes und der Zuverlässigkeit seines Wortes ergriffen ist. Ohne Gewissheit des Heils, ohne Festigkeit in Christus, ohne Versiegelung durch den Heiligen Geist fehlt die Zuversicht, die Freudigkeit, die Hoffnung. Dann ist man nicht mehr sicher, ob man wirklich mehr zu sagen hat als die Religionen und Weltanschauungen dieser Welt. Und dann bleibt die vollmächtige Verkündigung des Evangeliums in einer lächerlichen Ich-glaub-schon-Kampagne stecken. Gottes Wort sagt uns, zu einer solchen Zweifelhaftigkeit und Lächerlichkeit unseres Glaubens besteht überhaupt kein Anlass. Jesus ist in seiner Person die Erfüllung aller Verheißungen. Ich vergleiche das mal mit Geld. Heute ist unser Geld ja vor allem bedrucktes Papier, das wir in der Brieftasche haben. Da steht zum Beispiel drauf 100 Euro. Aber das Papier hat nicht den Wert von 100 Euro. Das Papier ist eigentlich gar nichts wert. Dieser Wert 100 Euro ist ihm nur zugestanden. Das kann aber auch wieder entwertet werden durch Inflation oder Währungsreform oder was auch immer. Früher einmal war das ganz anders. Mancher von uns hat vielleicht so ein altes Geldstück schon mal in der Hand gehabt. Früher mal hatte man Münzen aus Edelmetall, noch vor 100 Jahren ungefähr, etwa aus Silber oder Gold. Hier haben wir 20 Goldmark. Die hatten vom Material her tatsächlich etwa den Wert, der ihnen zugestanden wurde. Das heißt, solche 20 Goldmark, die waren nicht nur der Zahl nach, weil das drauf stand, 20 Mark wert, sondern die hatten einen Materialwert, ein Edelmetall, der zu ihrer Zeit auch diesen 20 Mark real ungefähr entsprochen hat. Und genau so, echt Geld, nicht nur Papiergeld, sondern Echtgeld, das sagt uns Gott, ist Jesus. So verhält sich's mit Jesus und seinem Wort. Gottes Wort sagt nicht nur etwas. Jesus behauptet nicht nur irgendwas. Da steht nicht was drauf, sondern Jesus ist seinem Wesen nach das, was er sagt. Und deshalb ist er absolut gewiss und zuverlässig. Und in dieser Gewissheit ist unsere Glaubensexistenz, unsere Jesus-Nachfolge festgemacht, tatsächlich festgemacht, so schreibt Paulus Vers 21, der uns aber mit euch festmacht in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Und dann spricht er noch weiter, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Heiligen Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Heute Nacht lag ich noch mal eine gute Stunde wach und habe über den Predigtext nachgedacht. Und da habe ich mich eigentlich das erste Mal gefragt, warum hat der Paulus auch das gesalbt mit in diese drei Begriffe hineingenommen? Eigentlich passt es gar nicht, denn festmachen und versiegeln sind Verheißungen. Salbung aber ist Beauftragung. Und wie ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, es ist die gleiche Konstruktion, wie es Jesus sagt in Matthäus 28 beim Missionsbefehl. Mir ist gegeben alle Gewalt, Verheißung. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, Auftrag. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, Verheißung. Festgemacht, Verheißung, gesalbt, Auftrag, versiegelt, wieder Verheißung, Zusage. Auftrag, Verheißung, Auftrag, Verheißung. Das heißt, unser Leben und unser Auftrag in der Nachfolge Jesu ist eingebettet in Gottes Verheißungen. Gott sagt zu uns zu, ich beauftrage euch und ich sorge auch dafür, dass ihr diesen Auftrag ausfüllen könnt. Ich bin bei euch, ich bin mit meiner Kraft gegenwärtig in eurem Leben. In allem, was ihr braucht, in jeder Hinsicht bin ich für euch da. Und so sagt Paulus hier, Gott selbst hat uns festgemacht. Die beiden Verheißungsbegriffe festgemacht und versiegelt stammen beide aus dem Vertragswesen, also aus der Rechtssprache der damaligen Zeit. Das Festmachen, das ist die Bestätigung und Bekräftigung eines Vertragsabschlusses, gewissermaßen heute wäre die Unterschrift oder auch der Handschlag. Handschlag ist auch heute noch rechtsverbindlich, muss es nur nachweisen können, aber rechtsverbindlich ist er. Also festgemacht, Gott hat uns die Hand drauf gegeben, so ist es. Zum anderen die Versiegelung, Vers 22, ist ja auch, wie es Paulus beschreibt, er hat gegeben die Anzahlung des Heiligen Geistes in unsere Herzen. Die Versiegelung ist wörtlich eine Anzahlung. Diese Anzahlung nimmt nicht nur einen Teil der Gesamtzahlung vorweg, sie bestätigt damit vor allem den Rechtsanspruch auf die noch ausstehende Restsumme. Ja? Also ich bestätige damit, dass ich mich auch verpflichte, den Rest noch zu bezahlen. Das ist eine rechtlich wirksame und einklagbare Zusage. Liebe Geschwister, ich sage es immer wieder, wir können es gar nicht hoch genug einschätzen. Der Gott, der uns nichts schuldet, verpflichtet sich uns gegenüber. Gott gibt uns einen einklagbaren Rechtstitel in die Hand. Er sagt, du kannst mich beim Wort nehmen. Kannst mich gewissermaßen vors himmlische Gericht zerren, wenn ich an meinem Wort schuldig werden sollte. Ich habe mich verpflichtet, zu meinem Wort zu stehen und dir alles zu geben und nicht ein Jota zurückzuhalten von dem, was ich dir zugesagt habe. Wir haben einen Anspruch drauf, dass Gott sein Wort wahr macht. Liebe Geschwister, was für eine Zusage. Was für ein unglaublicher Reichtum, den wir in Jesus haben. Was für eine Fülle, zu der wir berufen sind. Und deshalb kann Paulus in Römer 8 auch nur ausrufen, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken. Alles. Er kann gar nicht anders. Er hat uns das in der Versiegelung des Heiligen Geistes unwiderruflich zugesagt. Dabei greift die Versiegelung natürlich noch weit über diese Tatsache hinaus. In der Versiegelung kennzeichnet uns Gott als sein Eigentum. Das kennen wir aus dem Western. Kommen die Szenen, wo die kleinen Rinder, Kälber eingefangen werden und kommt einer mit einem Brandzeichen. Und brennt das Siegel des Ranchers drauf und dann weiß man, das Vieh gehört dem. mit der Versiegelung kennzeichnet uns Gott als sein Eigentum und sagt, die gehören zu mir. Und damit bedeutet die Versiegelung ja auch zugleich Schutz. Dass Gott sagt, was zu mir gehört, das steht auch unter meinem Schutz. Kennen wir auch in diesem Zusammenhang. Heute weniger, da gibt es fertiges Parkett aus dem Baumarkt, aber früher noch, da hat man die Parkette so verlegt und dann zum Schluss versiegelt, damit sie nicht so verkratzt werden und kaputt gehen, ist ein Schutz, eine Versiegelung obendrauf. Und wir wissen es aus der Bibel, die 144.000 in der Offenbarung, die werden versiegelt, damit auch unter den besonderen Schutz Gottes gestellt, bevor die letzten Strafgerichte über die Erde hereinbrechen. Und durch die Versiegelung garantiert uns Gott, ich bringe euch durch, ich bringe euch zum Ziel. Ich gucke, dass nicht einer von euch verloren geht. Und schließlich hinterlässt ein Siegel einen Abdruck. Ich habe mal im Internet so nach ein paar Siegeln geguckt, da sieht man es ganz gut. Das Messingfarbene, das ist das Siegel selber, und der Siegelring, was auch immer, oder ein Siegelstempel, das sieht man nicht, weil man nur die Unterseite sieht. Und daneben ist der Abdruck, den es im Siegelwachs hinterlässt. Da sehen wir aber sehr genau, worum es eigentlich bei der Versiegelung auch geht. Durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist beginnt eine Umwandlung unseres Wesens in Gottes Ebenbild. Und jetzt sehen wir wieder, wie der Paulus gedanklich in einem geschlossenen Gedankengang ist. Ich hatte ja gesagt, Vers 18 fängt er an. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Weil das Wesen Gottes in Paulus ist, sagt der Paulus, ist auch die Wahrhaftigkeit Gottes, seine Treue, in meinem Wesen eingeprägt und abgedruckt. Auch das gehört zum Versiegeltsein mit dem Heiligen Geist. Durch diese Versiegelung beginnt die Umwandlung unseres Wesens in Gottes Ebenbild. Der Schöpfungswille Gottes, dass wir sein Ebenbild sind, beginnt auf eine ganz neue und intensivere Weise geistlich Wirklichkeit zu werden. Und da sagt uns Gottes Wort gleich einige Verse später, 2. Korinther 3, 18. Ich lese nach Menge. Luther und Elberfelder haben den Punkt beide nicht ganz getroffen. Die sagen, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Es greift aber zu kurz. Tatsächlich steht da, wir spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider. Wir schauen an, aber dabei bleibt es nicht, sondern die Herrlichkeit des Herrn betrifft uns, drückt sich in unserem Wesen ab und wird von uns wiedergespiegelt. Das ist viel mehr. Und er sagt weiter, Paulus, an der Stelle, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Je mehr das Siegel des Heiligen Geistes gewissermaßen in den Wachsabdruck unseres Lebens hineingeprägt wird, umso mehr spiegelt unser Leben das Wesen Gottes und des Heiligen Geistes wider. Das ist die spannende Frage auch an uns. Spiegeln wir mit unseren Worten, unseren Taten die Herrlichkeit des Herrn wider? Da gibt es manchen Kratzer, manche matte, trübe Stelle. Aber wir haben die Verheißung, durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes kann und soll und darf das so sein. Dass unser Leben so vom Ansehen Gottes, von der Kraft des Heiligen Geistes geprägt wird, dass wir unserem Wesen und Verhalten nach mehr und mehr in das herrliche Wesen Gottes verwandelt werden. Genau das schreibt Paulus 2. Korinther 3, 18. Geprägt vom Heiligen Geist. Dachte interessant, das deutsche Wort Prägung sagt ganz genau, was damit gemeint ist. Wenn man was prägt, dann drückt man, zum Beispiel bei Münzen, prägen. Da wird die Form auf die Münze übertragen. Und wenn der Heilige Geist unser Leben prägt, seinen Siegelabdruck in unserem Leben hinterlässt, dann werden wir zu Echtgeld Gottes. Leider ist auch eine Menge christliches Falschgeld im Umlauf. Das trägt zwar den Namen Jesu, aber es ist nicht vom Heiligen Geist geprägt, sondern vom Geist der Welt. Und deshalb mahnt Paulus in 2. Timotheus 2, 19, wir haben es als Lesung gehört, es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. Wer den Namen Christi nennt, der ist dieser Tatsache auch schuldig, dass er auch den Siegelabdruck dieses Namens in seinem Leben hat. Wenn wir vom Geist Gottes geprägt sind, dann haben wir einen zuversichtlichen und gewissen Glauben. Martin Luther sagt zum Stichwort des Glaubens: Glaube ist nicht der menschliche Wahn und Traum, den etliche für Glauben halten und machen sich aus eigenen Kräften einen Gedanken im Herzen und sprechen: Ich glaube. Ich werde mal an anderer Stelle drauf kommen. Achtet mal drauf, auch schon vorher, irgendwann im neuen Jahr, in wie falscher Weise heute in christlichen Kreisen vom Glauben geredet wird. Wir bekennen unseren Glauben. Hätte Luther auch einen Zorn gepackt. Wir bekennen nicht unseren Glauben. Das wäre das menschliche Werk, das Luther hier zurückweist. Wir bekennen die Treue Gottes. Ein Unterschied. Also nicht der eigene Gedanke, auf den wir uns was einbilden, sondern er sagt: Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass der Glaube tausendmal dafür sterben würde. Und wir haben vorhin gehört, wie der Luther das nicht nur gesagt, sondern wie er selber gelebt hat. So gewiss, dass der Glaubende tausendmal dafür sterben würde. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches der Heilige Geist tut im Glauben. Es ist nicht unser Gedanke, dass wir glauben, es ist das Werk des Heiligen Geistes, der allein diesen Glauben, diese trotzige, fröhliche und lustige Zuversicht in unseren Herzen hervorbringen kann. Haben wir einen solchen Glauben? Haben wir einen Glauben, der Gott beim Wort nimmt? Haben wir einen Glauben, mit dem wir mutige Schritte gehen können? Haben wir einen Glauben, der fröhlich wagt, der trotzig der Gefahr entgegenzieht und lustig voranschreitet? Wie Ludwig Nommensen gesagt hat, über echte Christen sagt er, die mit Gottes Wort wie mit Zahlen rechnen und am Anfang der Schlacht sich schon des Sieges freuen. Auch ein Leben, das von dieser Glaubensgewissheit ganz besonderer Weise geprägt war. Mit Gott, mir gefällt dieser Begriff, ich kann ihn eigentlich immer wieder gar nicht oft genug zitieren, dieses Zitat von Nommensen: mit Gottes Wort wie mit Zahlen rechnen und am Anfang der Schlacht sich schon des Sieges freuen. Liebe Geschwister, das darf über unserem Leben stehen, das soll, ich sage, das muss über unserem Leben stehen, eine solche fröhliche, verwegene, lustige Glaubenszuversicht. Egal, was in dieser Advents- und Weihnachtszeit auf uns warten mag. Ich denke, dass mancher in Situationen ist, da ist ihm gar nicht nach lustig sein zumute. Aber da geht es wieder, wie ich vorhin gesagt habe, schauen wir auf die 50.000 Euro, die weg sind, oder schauen wir auf die Liebe und Treue unseres Herrn. Und wenn wir auf die Liebe und die Treue unseres Herrn schauen, dann können wir in jeder Situation fröhlich, mutig, trotzig, lustig vorangehen. Und genauso im Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn. Da kann wirklich Freude sein, wo wir nicht um unser Heil zittern müssen, wenn wir sehen, unser Leben geht irgendwann zu Ende. Wir werden älter, die Haare grauer und weniger. Mit der Welt geht's bergab. Wir müssen nicht zittern, wir haben den Garantieschein Gottes in der Hand. Wir dürfen uns freuen, der Herr ist treu. Und er wird unser Leben zum Ziel führen. Er wird uns bewahren und er wird uns alles schenken und geben, was er verheißen hat. In Jesus hat er es versprochen. Amen.